Kleeradio Wissen. Update.
Also wir gehen wie Marionetten am Bande. Die überwachen uns wirklich Tag und Nacht auf jedem Schritt.
Das sagt nicht etwa ein Häftling auf Freigang, sondern ein Journalist, der gerade in Nordkorea ist. Korrespondent Jürgen Hanefeld, heute Morgen im Deutschlandfunk. Und wenn dann doch Berichterstattung dabei rauskommt, die das kommunistische Regime nicht gut findet, hat das Folgen. Das hat ein BBC-Team zu spüren bekommen. Das ist eins der Themen in diesem Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Die kommunistische Partei in Nordkorea hält gerade ihren ersten Parteitag nach 36 Jahren ab. Eigentlich ist das Land abgeriegelt. Man kann nicht einfach so hinfahren und berichten, schon gar nicht. Jetzt aber hatte die Partei 130 ausländische Journalisten reingelassen, damit sie berichten. Aber eben nur so, wie es dem Regime gefällt. BBC-Reporter Rupert Wingfield Hayes und sein Team sind wegen angeblich falscher Berichterstattung festgenommen und des Landes verwiesen worden. Ruperts Kollege Steve Evans.
Rupert wurde zurückgehalten, in ein anderes Hotel gebracht und 8 Stunden lang verhört. Rupert wurde angewiesen, ein Geständnis zu unterschreiben, dass seine Berichte unakkurat gewesen seien.
Das staatliche sogenannte Friedenskomitee in Nordkorea hat die BBC-Berichterstattung als Angriff auf das System Nordkoreas bezeichnet. Konkret geht es unter anderem um einen Bericht über ein Kinderkrankenhaus in Pyongyang, das den Journalisten gezeigt wurde. Der BBC-Reporter erklärt in seinem Bericht über das Krankenhaus:
"We're brought to a place like this. It looks very modern. It's very clean. There's modern equipment. But we're not allowed to talk to ordinary people. If I turn and try and ask these people, they run away. Everything we see looks like a setup."
Alles sieht gut aus, sagt er. Sauber, modern, die Kinder sehen gesund aus. Aber wenn er versucht, mit anderen, mit normalen Menschen zu sprechen, laufen sie weg. Sein Fazit also: Das Ganze ist eine Täuschung. Ähnliches berichtet auch ARD-Korrespondent Jürgen Hanefeld im Deutschlandfunk.
Wir können auf der Straße Leute ansprechen, aber es bleibt immer das Gefühl, die Menschen sagen genau das, was sie sagen sollen. Das liegt daran, dass wir immer bewacht werden. Keiner lässt uns aus den Augen. Wenn ein Kollege nochmal aufs Zimmer geht, um irgendwas zu erledigen, folgt ihm sofort ein anderer Bewacher.
Das Kuriose, auch vom Parteitag selbst, dem eigentlichen Anlass für den Aufenthalt, durften die Journalisten sich kein eigenes Bild machen. Sie bekamen nur das zu sehen, was das Staatsfernsehen darüber berichtet. Und das sendet vor allem widersprüchliche Signale. Diktator Kim Jong-un hat betont, dass er Atomwaffen nur einsetzen will, wenn das Land selbst mit Atomwaffen bedroht wird. Hört sich erstmal versöhnlich an, aber die 3.400 Parteimitglieder haben auch beschlossen, dass sie mehr Atomwaffen bauen lassen wollen. Erst im März hatte der UNO-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Nordkorea verschärft, als Reaktion auf Atom- und Raketentests. Heute Nachmittag dann durften Journalisten zum ersten Mal in den Sitzungssaal hinein, um zu sehen, wie Kim Jong-un seine Macht festigt, und zwar mit einem neuen Titel. 4,5 Jahre nach dem Tod seines Vaters ist er jetzt offiziell Parteivorsitzender. Nach Kim Jong-ils Tod 2011 hatte sein Sohn zwar faktisch die Macht übernommen, da musste sich aber mit dem Titel erster Sekretär der Partei begnügen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Michael Bechtel twittert: Die Machthaber in Nordkorea haben längst auch das Gespür dafür verloren, wie lächerlich sie sich weltweit machen. Dentlike schreibt zur Ankündigung Nordkoreas, Atomwaffen nur bei Bedrohung einzusetzen: Fühle mich jetzt viel sicherer. Clemens Dehnert meint: In Nordkorea herrschen Männer ohne Verstand. Sie bewachen ihr System, doch ihr System ist krank. Roter Terror. Auch der ausgewiesene BBC-Reporter ist Thema. Auf tagesschau.de meint Kukuriki: Was soll's, wer sich für solche Zirkusveranstaltungen einspannen lässt, ist selber schuld. Kein Journalist mehr hin und gut ist's. Andreas Junglas wundert sich bei Facebook, dass ihr Journalisten überhaupt noch Lust habt, in so einem Drecksstaat aufzulaufen.
Was sonst noch wichtig war?
Dieses Land braucht einen Bundeskanzler, wo die Partei voll hinter ihm steht. Diese Regierung braucht einen Neustart mit Kraft zur Bewältigung dieser Aufgaben. Wer diesen Rückhalt nicht hat, kann diese Aufgabe nicht leisten.
Österreichs Bundeskanzler Werner Faymann findet, dass er diesen Rückhalt nicht hat. Er ist deshalb heute Mittag überraschend von allen Ämtern zurückgetreten. Viele Parteimitglieder hatten vor allem kritisiert, dass Faymanns Flüchtlingspolitik immer restriktiver wurde, wohl damit weniger Wähler zur rechten FPÖ abwandern. In der ersten Runde der Präsidentenwahl in Österreich hatte der Kandidat der Rechtspopulisten deutlich gewonnen. Übergangsweise wird jetzt erstmal Vizekanzler Reinhold Mitterlehner Faymanns Amt übernehmen. Und noch ein Rücktritt. UEFA-Präsident Michel Platini will sein Amt abgeben. Grund ist das Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS. Er hat die Sperre der FIFA-Ethikkommission gegen Platini bestätigt und nur von 6 auf 4 Jahre reduziert. Platini hatte auf einen Freispruch gehofft. Er war zusammen mit dem früheren FIFA-Präsidenten Joseph Blatter im Dezember gesperrt worden. Es geht um eine undurchsichtige Zahlung von knapp 2 Millionen Euro, die Platini von Blatter bekommen hat, angeblich für Beratertätigkeiten. In der Slowakei hat die Polizei bei einem Einsatz auf ein Auto mit Flüchtlingen geschossen und dabei eine Frau aus Syrien verletzt. Unser Korrespondent Stefan Heinlein mit den Einzelheiten.
Nach einer Notoperation ist die 26-jährige Frau aus Syrien inzwischen außer Lebensgefahr. In der Nacht hatte sie gemeinsam mit 10 anderen Flüchtlingen illegal die slowakische Grenze zu Ungarn überquert. Dabei waren die 4 Fahrzeuge von Zollbeamten kontrolliert worden. Trotz mehrerer Warnschüsse habe der Fahrer eines Wagens die Flucht ergriffen, erklärte eine Sprecherin der slowakischen Behörden. Beim Versuch, die Reifen zu zerschießen, habe eine Kugel die Rückwand des Wagens durchschlagen und die Niere der Frau getroffen.
Die Slowakei nimmt nur wenige Flüchtlinge auf. Letztes Jahr haben rund 160 Menschen Asyl beantragt. 8 Anträge haben die Behörden bewilligt. In Deutschland kann das Bundesamt für Migration und Asyl dieses Jahr über insgesamt 1 Million Asylanträge entscheiden. Das hat der Präsident des Amts, Jürgen Weise, angekündigt. Er sagt, das Amt schafft es, 400.000 alte Asylanträge zu bearbeiten und hat dann noch Kapazitäten für neue. In der Regel soll laut Weise nach einer Woche eine Entscheidung stehen. Im Moment müssen Flüchtlinge meistens mehrere Monate warten. In Brüssel sprechen die Euro-Finanzminister seit heute Nachmittag darüber, ob Griechenland ihrer Meinung nach genug spart, um weitere Milliardenhilfen zu bekommen. Das griechische Parlament hat gestern Sparmaßnahmen beschlossen. Die Renten sollen weiter gekürzt und die Steuern erhöht werden. Allerdings gehen die meisten Beobachter nicht davon aus, dass die Minister heute in Brüssel zu einem Ergebnis kommen. Denn die 3 Gläubiger, EU-Staaten, Internationaler Währungsfonds und Europäische Zentralbank, sind sich nicht einig in der Frage, ob Griechenland jemals in der Lage sein wird, seine Schulden zurückzuzahlen und wie sie dann mit dem Land umgehen sollen. Der IWF ist für einen weiteren Schuldenerlass. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zum Beispiel will darüber am liebsten gar nicht sprechen.
Wir haben schon Laufzeiten von 35 Jahren und wir haben im Übrigen tilgungsfreie Perioden von 10 Jahren im Durchschnitt. Und das meiste von dem, worüber gelegentlich diskutiert wird, ist längst in den Programmen enthalten.
Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger hat heute vor dem Untersuchungsausschuss Silvesternacht des Landtags ausgesagt. Er steht unter Druck, weil ihm vorgeworfen wird, dass sein Ministerium versucht hat, die Übergriffe und die Gewalt gegen Frauen aus der Nacht zu vertuschen. Das hat Jäger zurückgewiesen. Weder er noch das Lagezentrum der Landespolizei hätten versucht, eine Polizeimeldung zu manipulieren. Ein Kölner Polizist hatte vor einer Woche im Ausschuss ausgesagt, dass Ministerialbeamte ihn dazu bewegen wollten, den Begriff Vergewaltigung aus einer Polizeimeldung zu streichen.
Was noch wichtig wird.
In Paris beraten gerade mehrere Außenminister zur Syrien-Krise. Das Treffen läuft seit heute Nachmittag. Frankreich hat die Staaten versammelt, die die gemäßigte Opposition in Syrien unterstützen. Dabei sind auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und US-Außenminister John Kerry. Die Gespräche sollen die Vorbereitung sein auf ein neues Treffen der Syrien-Kontaktgruppe. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen will die Bundeswehr vergrößern und dazu morgen ihr neues Konzept vorstellen. Seit der Wiedervereinigung ist die Bundeswehr geschrumpft. Von fast 600.000 auf heute 177.000 Soldaten. Die Ministerin will, wie sie selbst sagt, eine Trendwende einleiten.
Und sonst in der Welt?
Nach den Präsidentschaftswahlen auf den Philippinen liegt der Kandidat Rodrigo Duterte vorne. Das haben die ersten Auszählungen ergeben. Man könnte Duterte als Donald Trump der Philippinen bezeichnen. Er hat kein wirkliches Wahlprogramm, ist aber mit Beleidigungen und Angriffen auf die Elite im Land bekannt geworden. Duterte fordert unter anderem öffentliche Hinrichtungen, hat Vergewaltigungsopfer verhöhnt und den Papst einen, Zitat, Hurensohn genannt. Rund 50 Millionen Menschen durften ihre Stimme abgeben. Viele von ihnen hatten wohl genug von der Korruption und der Armut im Land und erhoffen sich, dass es mit Duterte besser wird. Die Polizei hat gemeldet, dass heute während der Wahlen auch mindestens 12 Menschen durch Schießereien ums Leben gekommen sind. Russland hat heute den Sieg über Deutschland im Zweiten Weltkrieg gefeiert. Auf dem Roten Platz in Moskau hat es eine Militärparade zum 71. Jahrestag gegeben. Dabei war Präsident Wladimir Putin als Oberbefehlshaber der Armee. Er hat die Tradition der Parade selbst vor 8 Jahren wiederbelebt. Der Aufmarsch begann mit einer Schweigeminute für die Kriegsopfer. Durch den Zweiten Weltkrieg starben in der damaligen Sowjetunion etwa 27 Millionen Menschen. Für die Parade in Moskau marschierten rund 10.000 Soldaten auf mit Panzern und Raketen. Über ihnen flogen Kampfjets und Hubschrauber. Bei dem Ereignis schauen auch Militärexperten im Ausland darauf, was die russische Technik Neues zu bieten hat. Es ist zwar gelb und bunt beschrieben, trotzdem kann man dem Kajak eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Vagina nicht absprechen. Eine japanische Künstlerin hat das Boot mit einem 3D-Drucker hergestellt, genauso wie andere kleine Figuren. Alles wurde nach dem Vorbild ihrer eigenen Vagina modelliert. Das ist Kunst, sagt die Macherin. Naja, hat jetzt ein Gericht geurteilt. Die Vorsitzende Richterin befand, die Figuren an sich sind okay. Gesetzeswidrig waren demnach die Scans ihrer Geschlechtsteile, die die Künstlerin verschickt hat. Laut Urteil waren die Scans geeignet, den Betrachter zu erregen. Die Künstlerin muss deshalb umgerechnet etwa 3.000 Euro Strafe zahlen. In Japan dürfen Genitalien nicht öffentlich dargestellt werden. In Schreinen und auf manchen Festivals sind Penisse aber wohl kein Problem. Zum Beispiel, wenn große Phallus-Symbole durch die Straßen getragen werden, als Symbol für Fruchtbarkeit.
Wissensnachrichten.
Noch vor 10 Jahren war es das Normalste der Welt, dass man Texte in der Schule oder Uni auf Papier gelesen hat. Das sieht heute anders aus. Tablets und Notebooks sind aus Hörsälen und Klassenzimmern gar nicht mehr wegzudenken. Auch zu Hause ist es ähnlich. Da schwören mittlerweile viele auf E-Books statt aufs klassische Buch. Forscher aus den USA haben jetzt mehr dazu rausgefunden, wie digitale Medien unsere Denkweise und Informationsverarbeitung verändern. Tobias Jopke aus den Wissensnachrichten, hat Lesen auf dem Bildschirm eher Vorteile oder Nachteile fürs Verständnis?
Es kommt ganz drauf an, was du aus dem Text rausziehen willst. Wenn es dir eher darum geht, dir möglichst viele Details zu merken, dann ist Lesen auf dem Laptop oder Tablet super. Wenn du aber eher abstrakt über den Inhalt nachdenken willst, du Anregungen fürs große Ganze brauchst, dann ist das gute alte Papier besser.
Und wie sind die Forscher drauf gekommen?
Die haben insgesamt 4 Tests mit mehr als 300 Teilnehmern zwischen 20 und 24 gemacht, also Leute in unserem Alter, die zufällig ausgewählt wurden. Alle mussten erstmal einen Fragebogen ausfüllen zu Alter und Geschlecht und wie oft sie digitale Medien nutzen. Das war sehr unterschiedlich. Es waren nicht nur Digital Natives dabei. Und dann bekamen sie eine Liste, auf der sie Begriffe ankreuzen sollten. Die eine Hälfte auf einem Tablet, die andere auf Papier. Dabei wurde darauf geachtet, dass das Layout möglichst gleich war, also Schriftart und Größe. Und es gab immer einen Oberbegriff, bei dem man sich zwischen einer abstrakten oder konkreten Alternative entscheiden musste. Also zum Beispiel eine Liste machen und dazu dann entweder Dinge aufschreiben, das war konkret, oder sich organisieren, das war abstrakt.
Das heißt, die Leute, die Papier vor sich hatten, haben dann häufiger den abstrakten Begriff gewählt.
Genau, und die Tablet-Nutzer den konkreten. Ähnliches kam bei den anderen Tests raus. Auf digitalen Plattformen wie Laptops oder Tablets bleiben eher konkrete Dinge hängen, die offensichtlichen Informationen. Dagegen regt uns Papier zum Abstrahieren an. Wir betrachten die Welt losgelöst von den offensichtlichen Informationen des Textes.
Von der Erde in die Weiten des Weltraums. Am Himmel spielt sich gerade ein seltenes Phänomen ab. Der Planet Merkur zieht an der Sonne vorbei. Was ist daran so besonders?
Ja, Merkur, Erde und Sonne stehen genau in einer Linie, sodass Merkur als kleiner schwarzer Punkt vor der Sonne zu sehen ist. Das passiert in diesem Jahrhundert nur 14 Mal. Anders als heute zieht der Merkur sonst meistens oberhalb oder unterhalb der Sonne vorbei.
Und was kann ich jetzt davon sehen, wenn ich Richtung Himmel gucke?
Mit bloßem Auge leider nichts. Merkur ist der kleinste Planet in unserem Sonnensystem. Der bedeckt nur maximal 0,004% der Sonne. Man braucht deswegen also eine Vergrößerung. Wer jetzt ein Teleskop mit Spezialfilter hat, der kann im Südwesten Deutschlands am besten gucken. Da sind nur wenige Wolken unterwegs. Mit einem normalen Fernglas in die Sonne zu gucken, das ist viel zu gefährlich. Davon muss man abraten. Das gebündelte Licht, das verbrennt unsere Netzhaut regelrecht. Viele Sternwarten bieten aber extra Veranstaltungen heute. Und wer das Ganze lieber zu Hause verfolgen will, der kann auf Livestreams zurückgreifen, zum Beispiel von der ESA oder der TU Berlin.
Und dann gibt es noch Neues zur Überlebenswahrscheinlichkeit von Lachsen. Für die sind die ersten Monate ihres Lebens extrem gefährlich.
Ja, allein vom Chilkootsee in Kanada machen sich jedes Jahr zwischen 10 und 40 Millionen Junglachse auf in Richtung Meer. Aber von jedem Jahrgang kommen im Schnitt nur etwa 1,5 Millionen zurück in den See, um zu laichen. Forscher aus Kanada haben deswegen mehr als 1000 jungen Lachsen elektronischen Sender eingepflanzt, um zu sehen, was die Reise zum Meer so gefährlich macht. Herauskam, in den kleinen, klaren Bergflüssen sterben besonders viele Fische. Die sind für ihre Fressfeinde da nämlich einfach sehr gut zu sehen. Im trüben Wasser von größeren Flüssen, da ist das anders. Bessere Überlebenschancen haben Lachse übrigens auch, wenn sie in möglichst großen Schwärmen unterwegs sind. Da steigt ihre Überlebenswahrscheinlichkeit auf 90%, weil ihre Feinde mit dem Fressen nicht hinterherkommen.
Dankeschön. Tobias Jopke aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend trocken, nur im Süden kann es vereinzelt gewittern. Auch im Nordosten kommen ein paar Schauer runter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 10 bis 6 Grad. Morgen dann im Süden und Westen etwas Regen und Gewitter. Sonst ist es schön und sonnig, dazu Höchsttemperaturen zwischen 21 und 27 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.